Unser Textwort finden wir im Johannesevangelium, Kapitel 10. Johannes, das Evangelium des Johannes, Kapitel 10, Vers 11. Johannes 10, Vers 11. Ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Lasst uns beten. Herr Jesus, wir haben gehört, wie unsere schwarzen Brüder gesungen haben. Ich möchte in meinem Herzen nicht sein wie der Judas Ischariot. Ich möchte keinen Verräter sein. O Herr, schenk uns, dass auch in dieser Stunde wir nicht ein Judas-Herz haben, sondern ein Herz, das sich dir öffnet, dass du freien Lauf hast in unserer Mitte und wirken kannst, wie du willst. Lass dieses nicht nur ein Tag des Herrn sein, sondern eine Stunde des Herrn. Sei du in unserer Mitte und wirke über Bitten und Verstehen. Amen. Der Herr sagt uns hier in seinem Wort, dass er gekommen ist, dass wir das Leben und volle Genüge haben sollen. Er ist ja die Quelle des Lebens. Er ist gekommen, um uns das Leben zu bringen. Das Genüge zwar, wenn es heißt Leben. Aber er hat uns nicht nur das Leben gebracht, sondern volle Genüge. Wenn Sie verschiedene Sprachen kennen, wäre es interessant, dass Sie die verschiedenen Bibeln in diesen Sprachen lesen. Und das Wort nachsehen, volle Genüge. Volle Genüge. Was bedeutet volle Genüge? In einigen englischen Bibeln heißt es das Leben und das Leben im Überfluss. Life more abundantly. In der Zulu-Sprache, da heißt es okrikrimayo, das überfließt, ein volles, überfließendes Maß. Das hat Jesus uns gebracht. In der griechischen Sprache ist es nicht nur das normale, natürliche Leben, sondern was darüber hinausgeht, viel mehr als das natürliche Leben oder das normale Leben. Viel mehr das Überschwängliche, Überfließende. Da denke ich an das Wort des Herrn Jesu, als er mit der Samariterin sprach und sagte: Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Ja, das Wasser dieser Welt befriedigt nicht. Uns wird wieder dürsten. Und was die Welt uns auch bieten mag, wir werden wieder dürsten. Aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nimmermehr dürsten. Sondern dieses Wasser wird eine Quelle in ihm, das sprudelt, das Herz füllt, das Leben füllt und überfüllt und überfließt. Ströme werden aus dem Leben fließen. Darf ich Sie gleich persönlich anreden? Haben Sie dieses Wasser schon getrunken? Haben Sie wirklich dieses Wasser schon getrunken? Das war mir das größte Problem in den 12 Jahren vor der Erweckung. Da sah ich Hunderte und Tausende Menschen, die den Herrn Jesus annahmen als ihren Erretter. Aber der Durst war nicht gestillt. Die gingen nach Haus und hatten ihre Pornografie. Die gingen nach Haus und gingen zum Saufen. Die gingen nach Haus, nachdem sie den Herrn Jesus angenommen hatten als ihren Herrn und Heiland und machten mit der Welt mit, hatten einen gewaltigen Durst, nicht nach göttlichen Sachen, sondern nach irdischen Sachen. Denen fiel es nicht schwer, eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden vors Fernsehen zu sitzen, aber eine Stunde vor der Bibel, zwei Stunden vor der Bibel, drei Stunden vor der Bibel oder auf den Knien im Gebet, das war eine Unmöglichkeit. Wie ist das zu vereinbaren? Der Herr Jesus sagt, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nimmermehr dürsten, sondern dieses Wasser, dieses Leben sprudelt, fließt über. Ich habe euch das Leben gebracht und Leben im Überfluss, volle Genüge, das überschwängliche Leben, das überfließende Leben. Ja, womit kann ich das vergleichen? Darf ich ein Beispiel gebrauchen? Reichtum. Wir haben gehört von dem Fanon, dass sein Vater sehr reich war. Alles das Neue, alle Neuigkeiten, alle neue Erfindungen, alles, was auf den Markt kam, war er der Erste, der das kaufte und das besaß. Unter seinem Volk. Nun, ich weiß, als ich Missionar war, da war es nicht so. Besonders vor der Erweckung. Es war, wie der Paulus sagt, ich weiß, was es ist, um in der Fülle zu leben. Ich weiß, was es ist, um zu hungern. Monatelang ging es, dass ich nie ein Stück Fleisch bekommen habe. Und das liebte ich sehr. Und wenn ich denn in einer Stadt war oder in einem Gebiet und der Nachbar, der kochte sich gutes Essen dort und man das roch, dann sehnte man sich danach und sagte, ach, wenn ich doch ein Stück Fleisch haben könnte. Wenn man kein Geld hatte, um Benzin zu kaufen und vielleicht nur Viertel im Tank hatte, und dann betete und sagte, ich habe nun einen halben Tank nötig und ich habe nur einen Vierteltank. Dann braucht man nicht Benzin, sondern Gebet, um dorthin zu kommen. Und der Herr hat immer wunderbar unternommen, wenn man auch oft zu Fuß gehen musste. Aber das schadete nichts. Aber das war nicht überfließendes Geld. Das war nicht volle Genüge. Das war Ärmlichkeit. Wenn man sich kaum was kaufen will und kann nicht. Vielleicht wissen manche von Ihnen, was das bedeutet, besonders die Älteren während des Krieges und nach dem Kriege. Es gibt ja einige Menschen, die heute noch leiden, körperlich leiden, als Konsequenz von der Hungersnot. In den Jahren, die Kinder, die nicht genug hatten, leiden heute, sind in Spitälen und so weiter. Wenn man aber volle Genüge hat, kann man sich leisten, was man will. Ist man durstig, kann man sich was kaufen. Hat man Kleidung nötig, kauft man sie. Hat man keine Sorgen. Da ist kein Verlangen, sich nach Sehnen, ich möchte das. Wenn der Herr einem das geschenkt hat, der Paulus schreibt in Timotheus, sage den Reichen, dass Gott ihnen reichlich gegeben hat, zum Genuss, dass sie das genießen. Wir sagen in Afrika ganz schlicht und einfach, wenn man Geld hat, ist das keine Sünde. Wenn wir Geld haben, ist das keine Sünde, aber wenn das Geld uns hat, dann sieht es gefährlich aus. So ist es mit allem. Mit allem. Aber ich gebrauche nun das Geld, das Finanzielle, um als Beispiel uns zu zeigen, was es bedeutet, um sozusagen geistlich arm zu sein. Selig sind die geistlich arm sind. und hungert und dürstet, sollen gesättigt werden. Aber darüber rede ich jetzt nicht. Ich rede über etwas anderes. Den geistlichen Reichtum, das geistliche Leben, das Überwinderleben, das Siegesleben, das Leben, das Jesus uns gebracht hat. Überfließendes Leben. Das überschwängliche Leben. Das Leben im Reichtum. Geistlich gesehen. Wir könnten auch von anderem vieles sagen. Vieles. Wir könnten ihnen sagen, wie Gott Menschen im Materiellen und Finanziellen gesegnet hat. Als sie zum Glauben kamen, sagen es wird von einigen Solun gesagt, als der sich bekehrte, hat er sich nicht nur bekehrt, sondern seine Frau hat sich bekehrt, seine Kinder haben sich bekehrt. Und dann hat sein Vieh, seine Kühe haben sich bekehrt und seine Hühner haben sich bekehrt. So sagen die Solus. Die legten so viele Eier, er bekam so viele Küken, die vermehrten sich so sehr und mit den Hühnern. Und das Maisfeld hat sich bekehrt. Das gibt es. Das ist ein Segen. Es gibt Männer auch in der Bibel, die reich waren. Abraham war sehr reich. Das war kein Fluch. Das kann man auch zum Segen zählen und Gott danken dafür. Und es auch zu seiner Ehre gebrauchen. Einige sind ja verkrampft in der Hinsicht. Aber darüber will ich ja jetzt nicht reden. Auch im Leiblichen kann man ja dieses überschwängliche Leben erleben, auch von der Auferstehungskraft Jesu Christi in unserem sterblichen Leib. Wir haben zwar den Herrlichkeitsleib noch nicht, aber die Erstlingsfrucht können wir schon genießen. Zum Beispiel, eine junge Frau kam vor einigen Monaten zu uns auf die Missionsstation. Sie kam mit ihrem kleinen Kind, war noch nicht lang verheiratet. Der Herr hatte ihr ein kleines Kind, Baby geschenkt. Und da erkrankte sie und ging zu den Ärzten und wurde geröntgt im Kopf und fanden einen Tumor an dieser Seite des Kopfes, des Gehirns, und an der anderen Seite. Keine Operation konnte mir unternommen werden. Es war schon zu weit fortgeschritten. Und es wurde ihr gesagt, dass da keine Zukunft für sie wäre. Und dadurch kam sie denn zu der Missionsstation. Da haben wir ja auch ein geistliches Spital. Keine Ärzte, keine Krankenschwestern. Da ist der Herr Jesus der Arzt. Das ist ein Ort des Gebets. Und da kam diese Frau, bereinigte ihr Leben, ergab sich dem Herrn Jesus und ließ über sich beten. Kurz vor unserem Abflug kam sie wieder freudestrahlend an und sagte, ich bin gekommen, nur um dem Herrn Jesus zu danken. Denn die wohnt weit von uns entfernt. Und sie sagte, wisst ihr, was geschehen ist? Ich fühlte so anders, der Druck im Kopf war weg. Ich ging zum Arzt, wurde dann wieder geröntgt. Da nahmen sie die Röntgenaufnahmen der Tumor und die neue Röntgenaufnahme und die Ärzte schüttelten den Kopf und sagen, da ist irgendetwas geschehen. Wir können das nicht verstehen. Hier sieht man den Tumor an jeder Seite des Kopfes ganz klar und hier ist keine Spur davon verschwunden. Freudestrahlend dankte sie dem Herrn und sagte, so, jetzt gehört mein Leben dem Herrn Jesus und nur für ihn zu leben. Das ist schon etwas Übernatürliches. Eine andere Frau, Frau Berger von Soweto, die wurde zur Missionsstation gebracht und war ganz gelähmt. Ihr Körper war ganz kalt, fast wie eine Leiche. Die Füße, die Hände waren wie eine Leiche. Die wurde getragen mit vielen Decken zu uns gebracht. Und ihr wurde gesagt, da musste auch immer ein Heißkörper da sein. Und wurde ihr gesagt, du, vergesse deine Krankheit, deine Lähmung, alles. Es gibt Zeiten, wo wir das alles vergessen müssen. Und sei nur auf eines gesinnt. Und das, dass du Frieden machst mit Gott. Bring dein Leben in Ordnung. Komm zum Kreuze. Und sie willigte ein. Sie war empfänglich und sagte, ja, das will ich gern. Sie ergab sich dem Herrn Jesus, bereinigte ihr Leben. Es wurde mit ihr gebetet. Am Morgen, nach einigen Stunden, hatte sie das Verlangen, um aufgehoben zu werden, ihre Beine auszustrecken. Sie halfen ihr auf die Beine. Sie sagte, ich will doch mal sehen. Ich fühle so seltsam in meinen Gliedern, ein seltsames Gefühl. Stellten sie auf die Beine und da fand sie, dass sie gehen konnte. Und war vollkommen geheilt von ihrer Lähmung. So wird die Erstlingsfrucht spürbar in manchem Leben, auch in unserem sterblichen Leib. Das ist überschwängliches Leben. Aber, es gibt noch etwas viel Herrlicheres als finanzielle Segen, leibliche Segen. Das ist das Geistliche. Das Geistliche. Volle Genüge im Geistlichen. Ich habe Ihnen geschildert, wie es in meinem Leben aussah als Missionar, als ich sehr arm war und mich danach verlangte, um eine gute Mahlzeit zu haben, aber es nicht hatte. Und an einem Ort war der Herr so gnädig, da sandte der Herr ein Huhn. Ich hatte eine Zeltevangelisation und da kam dieses Huhn und legte im Zelt ein Ei. Am nächsten Tag wieder. Dann ging ich zu dem Eigentümer und sagte, du, dein Huhn hat da zwei Eier gelegt im Zelt, die musst du holen. Er sagt, nein, das kann ich nicht. Wenn das Huhn Eier legt im Zelt, dann sind die für dich bestimmt. Das sind deine Eier. Und so hat einige Monate lang dieses Huhn immer jeden Tag ein Ei gelegt für mich. So kann der Herr auch unternehmen, weil ich sehr dankbar für. Aber nun, volle Genüge im Überfluss, dass man so viele Eier hat, dass man die selbst nicht alle essen kann. Und genug für die Mitmenschen. So soll unser geistliches Leben aussehen. Das natürliche Leben ist nicht so. Das natürliche menschliche Leben ist so, dass man Böses mit Bösem vergilt. Dass wenn es einem zu viel wird, dass man ungeduldig wird. Wenn ein Mensch unfreundlich ist, dass uns das nicht gefällt. Wenn einer uns flucht oder verflucht oder schilt, oder Böses über uns redet, dann passt uns das nicht. Dann gefällt uns das nicht. Dann können wir nicht darüber lachen. Dann können wir nicht Sieg darüber haben. Dann kommt Bitterkeit und Groll in unserem Herzen. Aber der Herr Jesus ist gekommen, um uns das Leben zu bringen und Leben die Fülle. Ich habe finanziellen Reichtum angerührt. Ich habe sogar leibliche Segnungen gebraucht. Als Beispiel, nun rede ich über geistlichen Reichtum. Ich weiß von einem Mädchen, die todeskrank war, die furchtbarsten Schmerzen erlitt, dass es nicht zu ertragen war. Aber wenn man das Zimmer betrat, wo sie lag, ihr Schlafzimmer, den Schlafraum, dann strahlte ihr Gesicht wie das der Engel. Volle Freude, volle Friede, volle Geduld, volle Sanftmut. Konnte ich nicht fassen. Denn ich wusste ja, dass wenn es einem Menschen körperlich nicht gut geht, dann wird ihm alles zu viel. Wenn er etwas haben möchte und man kommt nicht sofort, dann schimpft er und schilt er. Das gefällt ihm nicht. Und dann zeigte mir der Herr im Leben dieses jungen Mädchens, dass es gibt Leben im Überfluss, das unabhängig ist von allen äußeren Umständen. Schadet nicht, ob man im Herzen Afrikas ist oder im Herzen Europas. Ob es einem gut geht oder schlecht. Ob Menschen einen rühmen oder tadeln. Dieses Leben ist nicht davon abhängig. Das Leben ist nicht davon abhängig, wie viel Geld ich im Beutel habe. Wenn es mir gut geht und ich viel Geld habe, dann kann ich strahlen, dann kann ich lachen. Wenn die Welt lacht, die Sonne lacht, dann kann ich mitlachen. Aber wenn es gießt und hagelt und donnert, dann habe ich ein Gesicht so lang wie ein Kaffeetopf. Das ist nicht volle Genüge. Das ist die verkehrte Armut. Das ist nicht Leben, überschwängliches Leben. Das ist nicht volle Genüge. Da lebt man ja nicht aus der Quelle, die Gott ist, und von der Quelle. Da hat man seine Wurzeln in der Welt. Und da ist man abhängig von äußeren Umständen. Das ist nicht volle Genüge. Das ist nicht das Leben, das Jesus uns gebracht hat. Wenn er dafür gekommen wäre, hätte er nicht kommen brauchen. Weil das haben wir ja, das hat jeder natürliche Mensch. Wenn es ihm gut geht, wenn der Mann gut gelaunt ist und die Kinder gehorchen, dann ist es gut. Geht es aber schief, dann pfeift man dazwischen in Wut, vielleicht fluchen, vielleicht schelten, in seinem Ärger wird manches gesagt. Das ist nicht das Leben, das Jesus uns gebracht hat. Leben wir in diesem Leben, das Jesus uns gebracht hat, oder leben wir außerhalb? Volle Genüge. Da waren Paulus und Silas geschlagen, verwundet, in Ketten, Hände und Füße, im Stock. Ich weiß nicht das deutsche Wort dafür. Und zur Mitternachtsstunde stimmten sie ein Loblied an. Das ist volle Genüge. Das ist überschwängliches Leben. Das ist das Leben, das Jesus uns gebracht hat. Und das Leben, wenn ein junges Mädchen keinen Mann haben kann und dann schizophren wird oder geistig gestört wird. Das ist nicht volle Genüge. Es gibt doch mehr im Leben als ein Mann. Jesus sollte uns doch mehr bedeuten. Und wenn es in der Familie nicht so läuft, wie man sich das gedacht hat, was hat das denn damit zu tun? Jesus hat uns volle Genüge gebracht. Leben im Überfluss, überfließendes Leben. Und wenn der Mensch in größter Not ist, in größter Qual und Trübsal, dem merkt man das nicht an. In dem allen überwindet er weit. Und wenn er jahrelang ins Gefängnis ist, lebt er von einer Quelle. Dann schadet es nicht, ob man im Paradies ist oder noch in dieser Welt. Man hat das Leben Jesu gefunden. Das Leben Jesu erlebt. Leben im Überfluss. Und wenn es bei der Arbeit drunter und drüber geht und der Chef unmöglich ist, was schadet das denn? Sind wir wie die Heiden und die Zöllner, die grüßen, die uns grüßen? Die besuchen, die uns besuchen, die freundlich sind zu uns, zu denen sind wir freundlich? Was ist aus dem Christentum geworden? Wo ist das Leben Jesu? Volle Genüge im geistlichen Leben. Wo sind die Menschen, die davon zeugen können? Vielleicht können wir davon zeugen, was Gott uns an unserem Leib getan hat, was Gott an unserem Beutel getan hat. Können wir aber davon zeugen, was Gott uns geistlich geschenkt hat? Das geistliche, überfließende Leben. Das schenkt die Gnade Gottes uns. Und als Paulus einen Pfahl im Fleisch hatte, ein Satansengel, der ihn mit Fäusten schlug, und er sagt, Herr, nimm dieses von mir. Sei das, was es wolle. Einige sagen, eine Krankheit. Im Alten Testament wird 40 Mal gesprochen, geredet von einem Pfahl in Fleisch. Und Gott sagt, ich werde eure Feinde ein Pfahl in eurem Fleisch machen und sein lassen. Das könnte auch was anderes gewesen sein als eine fleischliche Krankheit. Paulus hatte seine Feinde. Paulus hatte seine Männer, die ihm widerstanden. Die fühlten, dass es Gottes Wille ist, dass sie ihn überall widerstanden. Da ist der Hemenius, der Philetus von denen und über die Paulus geschrieben hat. Geschwiegen hat er immer nicht. Einige Male hat er geschrieben über diese Menschen und gesagt, Gott vergilt es ihnen. Das Böse, das sie mir getan haben, das steht auch in der Bibel. Aber als er dreimal den Herrn anflehte, nimm diesen Pfahl aus meinem Fleisch, sagte Gott, Paulus, lass dir meine Gnade genügen. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und dann rühmt sich Paulus seine Schwachheit, denn dadurch wurde er groß. Dadurch konnte er höhere Höhen erreichen im geistlichen Leben und wurde vor Hochmut bewahrt. Leben im Überfluss. Trotz einem Satansengel, der einen begleitet auf den Weg hin und her. Trotz einem fahlen Fleisch, dennoch nicht niedergedrückt zu sein. Dennoch nicht unterliegen. Dennoch nicht am Boden. Sondern Gott hatte ihm Leben und volle Genüge geschenkt. Er konnte sagen, freut euch in dem Herrn. Und abermals sage ich, freue euch. Überschwänglich die Fülle im geistlichen Leben. Nehmen wir nur die Frucht des Geistes. Reichtum an Liebe. Reichtum an Sanftmut. Reichtum an Geduld. Reichtum an Freundlichkeit. Ein voller Beutel. Und wenn es 1.000 Mark kostet oder 10.000, für einen Millionär ist das nichts, sei es auch Millionen. Das ist leicht getan, ist kein Problem. Nun, wenn es geistlich ist, die Liebe hört nimmer auf. Aber bei einigen hört sie auf. Aber die Liebe Gottes hört nimmer auf. Wie kommt das denn? Besitzen Sie die Liebe nicht oder haben Sie die Liebe? Lasst uns doch diese Wahrheiten ins Auge sehen und ernstlich ernst machen. und nicht einfach so dahinleben und uns begnügen lassen. Wir sind nun Christ, aber ist unser Leben christlich? Das Leben, das Jesus uns gebracht hat, leben wir das aus? Haben wir Teil daran? Volle Genüge. Die Liebe, die nie das Ihre sucht, die keine Bitterkeit kennt, keinen Groll, kein Nachtragen, kein böses Geschwätz. Das Böse glaubt sie nicht, sondern das Gute. Lesen Sie mal 1. Korinther 13. Wenn Sie das eine Woche betend auf den Knien legen, könnte es sein, dass nach einer Woche Ihr Leben sich komplett, vollkommen verändert hat. Das ist nur eine Frucht des Geistes. Und die Frucht nicht in Armut, sondern überschwänglich. Das ist Leben und volle Genüge. Da wird einem nicht zu viel. Da kann man bei vieler Arbeit noch freundlich sein und höflich und ehrerbietig. Und nicht grob, ungehobelt, sondern das Bild Jesu ist zu sehen, ganz klar und deutlich. Leben, das Leben Jesu im Überfluss, dann Freude. Er gibt uns Freude, nicht wie die Welt, und Frieden, nicht wie die Welt. Das ist überfließendes Leben. Lieben Freunde, haben Sie schon von dem Wasser Jesu getrunken? Sind Sie schon zu Jesus gekommen und haben dieses Leben empfangen? Leben im Überfluss schadet nichts, was die äußeren Umstände sind. Gefängnis, Bedrängnis, Krankheit, Schmach, Hohn, Spott. Die Quelle ist in uns, nicht in unseren Mitmenschen. Das Leben in uns. Das Überschwängliche. Und Paulus sagt, wenn unsere äußere Mensch abnimmt, so wird der innere täglich erneut. Und wenn man alt wird und noch jung ist und alt wird, wenn die körperlichen Kräfte abnehmen, doch der innere täglich erneut. Kennen Sie dieses Leben Jesu Christi, das dem Leben täglich erneut? Was ist das Normale für einen alten Menschen? Und manche alte Menschen, viele alte Menschen haben mir schon gesagt, Elo, wenn man alt wird, ich habe immer gedacht, wenn ich alt bin, dann gibt der Teufel nicht mehr um. Aber je älter ich werde, je mehr trachtet der Teufel nach mir. Oh, wie schwer ist es, mit einigen alten Menschen zu leben? Die sind so ungeduldig, so unmöglich, solch eine Last. Das sage ich Ihnen zur Schande. Aber den jungen Menschen sollte das eine Aufforderung zu sein, um den Alten zum Segen zu sein. Und nicht sagen, je eher ich den Menschen in Altersheim bekomme, je besser. Je eher ich die alte Frau und den alten Mann loswerde, je besser. Sondern das Überschwängliche soll sich auch bei den Kindern erweisen. Das Herz zerbrechen, wenn man einige Familien sieht, die viele Kinder haben, aber die Eltern sind wie kinderlos. Aber nun an die Alten gerichtet. Das ist nicht gut, das ist nicht das Leben Jesu und volle Genüge, dass wenn man älter wird, dass man schlechter wird. Wenn der äußere Mensch auch abnimmt, soll der innere täglich erneut werden. Ein 80, nein, 90-Jähriger, aber innerlich wie neugeboren, wie aus dem Himmel, frisch, wie ein frischer Kuchen aus dem Ofen oder frisches Brot. Und nicht ein altes Brot, das hart ist verschimmelt, das nicht mehr brauchbar ist. Das ist das Leben, das Paulus gekannt hat. Er sagt, wenn auch der äußere Mensch abnimmt, älter wird, der innere wird täglich erneut. Das ist das Leben Jesu, das er uns gebracht hat. Und nicht nur in geringerem Maß, nicht nur im natürlichen Maß, nicht im menschlichen Maß, sondern volle Genüge. Das reicht weit darüber hin, sagt es im Griechischen. Überschwänglich, überfließend. Möge Gott schenken, dass ein jeder, der unter uns ist und sich Christ ist, nicht ein Judas ist, sondern ein wahrer Christ, der das Leben kennt, das Jesus ihm gebracht hat. Und tagtäglich volle Genüge hat, dass Jesus sein Kommen nicht umsonst für sie war. Lasst uns beten. Herr Jesus, du bist gekommen, du die Quelle des Lebens, um uns das Leben zu bringen, das göttliche, das himmlische Leben, das ewige Leben und im Überfluss, sodass wir volle Genüge haben, dass da kein zu kurz ist, dass da nicht nur ein Begehren ist nach dem Leben, sondern dass man dieses Leben besitzt und ausleben kann. Und zwar in solchem Maße, dass, wenn auch der äußere Mensch abnimmt, der innere täglich erneut wird. Und in solchem Maße, wenn wir auch gleich stürben, dennoch leben wir. Amen.